60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast im Sprengel-Museum Hannover. Ich bin verabredet mit dem Direktor, mit Dr. Reinhard Spieler. Hallo, Herr Dr. Spieler.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Sie haben in Hannover eine wunderbare Ausstellung gemacht, deren Untertitel ich jetzt nochmal sage, Love You for Infinity, mit drei Künstlerinnen, also zwei Künstlerinnen und einem Künstler. Und ich wollte Sie ganz am Anfang fragen, wir reden heute über Takashi Murakami, aber wie haben Sie oder welche Idee steckt dahinter, diese drei Künstler zusammenzupacken?
Ja, also dahinter steckt erstmal die Idee, dass wir Nikita Samphal ehren wollen, beziehungsweise ihre Schenkung, die sie vor 25 Jahren an das Sprengel-Museum gemacht hat, feiern wollen. Und dazu wollten wir was anderes machen als vor 25 Jahren, nämlich nicht einfach nur die Schenkung zeigen, sondern Niki auch ein bisschen in die Kunstgeschichte einsortieren. Und dafür haben wir einmal Yayoi Kusama ausgesucht, die etwa gleich alt ist, sogar ein Jahr älter und auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie Niki, also spezielle Traumatisierung in der Kindheit erlebt hat, die sie dann in die Kunst verarbeitet hat und darüber auch zu einer dezidiert feministischen künstlerischen Position gekommen ist. Und mir war besonders wichtig, nochmal eine künstlerische Position dazuzunehmen, die viele der Themenfelder mit in die unmittelbare Gegenwart nimmt. Und da bin ich auf Takashi Murakami gekommen, auch ein Superstar, der extrem bekannt geworden ist über seine Kooperation mit Louis Vuitton. Der hat das Logo von Vuitton 2003 völlig neu interpretiert, kann man vielleicht später nochmal drauf kommen. Und der ist wirklich in der digitalen Gegenwart zu Hause, verbindet japanische Kulturtradition mit dem Westen. Also viele jüngere Besucherinnen und Besucher kennen das, was er macht, weil die so aus der Manga-Szene kommen. Also da ist er super bekannt und auch in der Popmusik ist Murakami sehr bekannt, weil er viele Videoclips etwa für Billie Eilish, für Kanye West, für Pharrell Williams gemacht haben. Also viele jüngere Museumsbesucherinnen und Besucher kennen den wirklich sehr gut.
Das ging mir anders, muss ich ehrlich gestehen. Und deshalb finde ich es ganz toll, dass wir heute über ihn reden. Und wir beginnen mal mit einem Werk, was wir uns für unser Gespräch ausgesucht haben. Das ist fast ein Selbstporträt, richtig?
Das ist nicht nur fast ein Selbstporträt, sondern das ist ein Selbstporträt. Pom and Me heißt es. Und zeigt eben den Künstler, er stellt sich immer mit so einer riesen runden Brille dar, das ist so sein Wiedererkennungszeichen. Er ist selber komplett mit der eigenen Kunst durchgelabelt, also er trägt ein T-Shirt mit seinem Markenzeichen der Blume drauf und Pom ist sein Hund. Und wir zeigen dieses Selbstbildnis tatsächlich in dem ersten Themenraum, nämlich dem Raum, der dem Thema Liebe gewidmet ist. Und dort ist die Liebe zwischen Herrchen und seinem Hund in dem Fall gemeint. Und bei Murakami ist es immer mit so einem Schuss Selbstironie, aber schon auch ernst gemeint.
Wann hat er dieses Werk geschaffen?
Das ist ein ganz neues Werk. Ich glaube, das ist jetzt vor 2 Jahren vielleicht entstanden. Wir haben das bei einem Besuch in einer Galerie in Paris entdeckt und gleich geordert für unsere Ausstellung. Es ist sogar eine Auflagenarbeit, die gibt es öfters. Und ja, ich glaube, bei ganz vielen Besuchern, zumindest auch bei mir und wahrscheinlich noch mehr bei weiblichen Besucherinnen, weckt es sofort irgendwie den Impetus, ihm über die Haare zu streicheln, weil er so klein und ein bisschen verloren aussieht und man denkt, oh, der Arme, der braucht ein bisschen Zuwendung.
Diese Manga-Kultur ist ja auch in Europa und auch in Deutschland in den letzten Jahren immer populärer geworden. Aber wie kam Murakami dazu? Ich sag noch, er ist Jahrgang 1962 und mit japanischer Kunst oder Kultur, ist er so auch in die Manga-Kultur reingewachsen?
Naja, in Japan ist es natürlich total präsent, so wie bei uns die Kinder Asterix und Obelix lesen. So liest man halt in Japan Mangas. Also das sind Comics, japanische Comics, und die knüpfen schon auch an der Kultur in Japan an, an der Holzschnittkunst, die vor allen Dingen im 19. Jahrhundert dort eine Blüte erlebt hat, ist auch bei uns irgendwie sehr bekannt geworden. Wir kennen alle von Hokusai die Welle zum Beispiel, aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Es ist eine besondere Art zu zeichnen und so etwas zu stilisieren, zu abstrahieren, und dennoch bleibt es ganz figurativ, ganz der Fläche verhaftet. Und das ist in diesen Manga-Comics eben auch der Fall. Und bei uns, also ich muss sagen, ich bin auch schon 60 und gehöre eigentlich nicht mehr dieser Jugendgeneration an, für die das selbstverständlich ist, aber das ist eine total breite Bewegung auch bei uns. Also das merken wir bei den jüngeren Besucherinnen und Besuchern, die da kommen. Also die, für die ist das alles selbstverständlich, die kennen das.
Ich hatte schon gesagt, ich kannte Murakami noch nicht so, aber wo ich da den Wiedererkennungswert hatte, war bei einem Wallpaper, was in der Ausstellung hängt. Und ich finde, da gibt es so eine schöne Parallele zu Yayoi Kusama. Das ist so hypnotisch, dieses Werk. Es sind Blumen.
Ja, es ist ein Blumenteppich, ein Meer von Blumen in unterschiedlicher Größe. Also so unübersichtlich, dass man eigentlich völlig überwältigt wird. Das hat was Immersives, also man taucht völlig ein. Also bei uns ist die Wand 4,50 Meter hoch und geschätzt 15 Meter breit vielleicht. Also es ist ein riesiges Feld, aber er druckt es manchmal auch auf den Fußboden zum Beispiel oder verklebt es, sodass man komplett in so einen Blumenraum eintaucht und da völlig einsinkt. Das Besondere ist, dass diese Blumen alle ein Gesicht haben, und dieses Gesicht ist ein Emoji. Also sie werden belebt, animiert, verniedlicht mit dem lachenden Smiley. Aber es ist natürlich vor allen Dingen ein Transfer von der Naturwelt, also es sind ja Blumen, in eine digitale Welt. Und das zeigt sofort unmissverständlich an, dass man sich in der digitalen Welt bewegt. Und das macht eben Murakami auch nochmal anders als Kusama oder Niki de Saint Phalle, die ganz in der analogen Welt noch zu Hause sind. Bei Murakami ist immer klar, dass wir uns in der digitalen Wirklichkeit und Welt bewegen. Besonders ist jetzt auch diese Blumentapete, ja, zeigt einmal vielleicht an, das ist, er nennt es Superflat, diesen Stil, also den hat er selber so genannt. Das ist tatsächlich flach, eine Tapete ist natürlich flach. Und es meint auch die Dominanz der grafischen Linie. Also Grafik, wo die Linie dominiert, ist eben immer flach. Auch bei den Holzschnitten in Japan ist es eben entsprechend so. Und es meint also wirklich diese Betonung der Flächigkeit, Superflat. Aber Superflat meint er auch im übertragenen Sinne im Inhalt. Superflat ist eben auch die Werbung. Weil es kommerziell ist oder weil es eine Tapete ist, ist es ja erstmal vielleicht keine Kunst, sondern Deko, und es meint Superflat. Murakami allerdings verwendet das eher ironisch, diesen Begriff, weil er eben zeigt, dass es überhaupt nicht superflach ist, sondern dass er ganz viele Bedeutungsebenen da anknüpft. Also es ist einmal wirklich die Verknüpfung von Natur und digitaler Welt, die er zeigt. Es ist zum anderen ein Anknüpfen an einer langen kunstgeschichtlichen Tradition. Also dieses Prinzip des All-Over, das ist ein Kompositionsprinzip, das die amerikanischen Expressionisten so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aufgetan haben, begonnen haben. Jackson Pollock kennen vielleicht viele, der ist für seine Drippings bekannt geworden. Also der schüttet aus der Farbdose einfach Farbe auf die Leinwand und macht es so tänzerisch, und da gibt es in der Komposition eben kein Zentrum und keine Peripherie, also ein Zentrum, sonst eine Verdichtung, wie man das in der langen Kunstgeschichte immer hatte, sondern die Farbe breitet sich gleichmäßig und scheinbar zufällig über die Leinwand aus, und das Format ist quasi willkürlich gewählt. Es sieht so aus, als könnte es unendlich weitergehen. Und genau das macht Murakami mit seiner Tapete, und das ist tatsächlich auch so, die kann man beliebig an der Raumgröße anpassen. Der Raum, wenn er jetzt noch 10 Meter breiter wäre, könnte man die Tapete einfach noch weiterlegen. Das ist einfach komplett gefüllt. Es wiederholt sich das Muster auch, dabei muss man extrem genau hingucken. Ich glaube, die wenigsten checken, dass das irgendwie in bestimmten Abständen sich dann wiederholt. Also es ist so komplex angelegtes Muster, dass es scheinbar unendlich weitergeht und immer wieder neue Formationen sind. Aber er knüpft mit dieser Überfülle, mit diesem All-Over-Prinzip eben auch an die Kunstgeschichte an.
Jetzt haben Sie mich erwischt. Ich habe das natürlich auch nicht festgestellt, dass das sich wiederholt. Aber was ich festgestellt habe, ist, wenn man davor steht und dann mal links und rechts so in die Gesichter der anderen Besucherinnen und Besucher guckt, es ist immer irgendwie eine Freude da bei den Menschen, die diese Werke oder dieses Werk speziell anschauen.
Ja, es macht natürlich auch total Spaß. Das ist knatschbunt, dann lachen diese Blumen und man entwickelt wirklich so fast wie ein persönliches Verhältnis zur Natur, zu den Blumen. Und was bei Murakami immer faszinierend ist, er bringt eben immer verschiedene Welten zusammen. Also er schafft es einerseits, dass man so ein persönliches Verhältnis dazu entwickelt. Andererseits zeigt er, das ist eine digitale Welt, die ja vermeintlich sehr unpersönlich ist, weil sie eben technisch funktioniert. Er bringt High and Low zusammen, was übrigens auch schon für Andy Warhol so ein Prinzip war. Also High kommt quasi, ich habe von dem All-Over-Prinzip aus dem abstrakten Expressionismus gesprochen. Das waren die Künstler, die sich selber als totale Genies definiert haben. Die haben nichts mehr abgebildet, also keine Geschichten mehr erzählt, sondern gesagt, ich selbst bin Genie und mein Körperrhythmus ersetzt jede Story dieser Welt. Und was ich jetzt im Moment an Bewegungen auf die Leinwand zaubere, das ist Kunst. Das war die Aussage. Er übernimmt dieses Prinzip und bricht es aber jetzt runter auf die Tapete. Das ist angewandte Kunst. Also High and Low vermischen sich hier wirklich. Und wir haben noch ein anderes großes Werk in der Ausstellung, das gegenüber von der Tapete hängt. Da werden 108 Bildfelder gezeigt. Also das sind jeweils Blumen mit Emojis und auf jedem Bildfeld ist das Emoji so ein bisschen verändert, also ist ein anderes Emoji drauf. Und das kann man vertikal lesen und horizontal lesen. Vertikal liest man in Japan von oben nach unten in der Schrift und horizontal eben bei uns. Und das funktioniert in beiden Fällen. Also in jedem Fall verändert sich im nächsten Bildfeld, also entweder horizontal oder eben vertikal gelesen, ein Teil des Emojis. Also wenn es zwei lachende Augen sind, ist es dann ein Zwinker-Smiley oder so. Also in beiden Systemen kann man das lesen. Und so wie er High and Low vermischt, vermischt er eben auch eine japanische Kulturtradition mit einer westlichen.
Können Sie sagen, wie er das macht? Druckt er das aus? Malt er das von Hand?
Das malt er von Hand, aber mit Schablonen. Da gibt es dann Schablonen, die vorher angefertigt werden und das ist dann sehr präzise, da sieht man keinen Pinselduktus mehr, also das ist dann perfekt, sodass es möglichst nicht wie eine Handschrift aussehen kann. Und übrigens bei der Tapete kann man auch noch sagen, also Murakami ist ein absoluter Perfektionist. Wir mussten die Wand erstmal auf Q4 schleifen. Q4 ist so in der Architektursprache die allerfeinste Oberflächenqualität, das ist quasi glatt wie ein Kinderpopo, ist sehr aufwendig, muss also wirklich feinst geschliffen werden, damit eben wirklich die Tapete total flach aufliegt. Und dann hat er darauf bestanden, dass ein Mitarbeiter aus Tokio aus seinem Studio kommt. Das durfte kein Tapezierer hier machen, sondern wirklich ein Spezialist, der das dann total perfekt aufbringt. Und die Tapete selber ist auch aus einem sehr dicken Material. Und da ist dann, kommt jetzt der Markt auch ins Spiel. Also, das ist halt alles auch von kommerziellem Wert. Wir mussten dann einen Schredder aufstellen und jeder Verschnitt, also das wird dann immer genau geschnitten irgendwie, dass das perfekt aneinander passt und jeder Verschnittrest musste sofort geschreddert werden. War auch eine interessante Erfahrung für mich.
Da fällt mir die Frage ein, was machen Sie, wenn die Ausstellung zu Ende ist? Das hängt ja nun an der Wand. Und was passiert dann damit?
Das wird abgezogen, abgerissen und dann sofort im Schredder entsorgt. Das müssen wir auch filmen, wie das entsorgt wird, damit ja jetzt nichts auf dem Markt landen kann ohne seine Kontrolle. Ja, ist schade, dass wir das wegschmeißen müssen, weil ich finde es ein faszinierendes Entree. Das ist, kann man, ist auch noch eine ganz lustige Geschichte. Wir haben eigentlich extra eine Selfie-Wand konzipiert vor dem Eingang und dachten, da kommen jetzt alle Besucherinnen und machen da erstmal ihr Selfie und haben irgendwie gar nicht so richtig dran gedacht, dass diese riesige Tapete mit den Blumen da ist und alle BesucherInnen nehmen eigentlich die Flower-Tapete als Selfie-Wand. Also das zieht einfach noch viel mehr als die von uns konzipierte Wand.
Das nächste Werk ist eine Skulptur, wo ich so ein bisschen über den, vielleicht Titel oder auch den Subtext gestolpert bin, Symbol der Hoffnung. Es wirkt aber eher wie ein asiatischer Drache. Ich weiß gar nicht, ob es in Japan auch so Drachendarstellungen gibt. Da müssen Sie mir helfen.
Tatsächlich gibt es so eine Tradition. Also was man sieht, ist eine animierte Blume. Und zwar eine Elternblume und eine Kinderblume, die nebeneinander stehen. Also das Elternteil ist sehr groß, vielleicht 2,50 Meter hoch. Und das Kind ist eben klein daneben. Und man sieht auf alle Fälle das Gesicht und drumherum den Blütenkranz, dass es von der Blume kommt. Aber es hat tatsächlich genau diesen Background, dass es auch wie so eine Drachen- oder so eine Ungeheuerfigur. Es gibt so eine Maskentradition in Japan, wo das eben Dämonen sind. Und das steht auch dahinter. Das ist eine ganz neue Skulptur, die überhaupt noch nie ausgestellt war. Die kommt direkt aus dem Studio von Murakami und wird zum ersten Mal bei uns gezeigt. Und es hat noch eine Besonderheit, die typisch ist für Murakami und wo er wirklich so ganz in unserer Zeit verhaftet ist, während jetzt Niki und Kusama eigentlich immer noch in der Geschlechterdifferenz argumentieren und sich bewegen, gibt es das bei Murakami eigentlich gar nicht. Die sind geschlechtslos. Also das heißt Parent Flower und Child Flower. Und man weiß jetzt nicht, ist das Elternteil ein Mann oder eine Frau? Und auch bei dem Kind weiß man nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Sie sind geschlechtsneutral. Und was sie aber haben, sie haben eine Vorder- und eine Rückseite und die sind sehr unterschiedlich. Und die Vorderseite ist dann eher lustig oder verblüfft und die Rückseite, gerade bei dem Kind, ist so ganz aggressiv. Das ist, also Englisch würde man sagen, Grumpy Kid. Also das so richtig sauer ist und die Zähne fletscht. Und diese verschiedenen Gefühlswelten oder ja emotionalen Zustände, die zeigt Murakami eigentlich auch immer. Wir haben noch ein zweites Paar. Es gibt nicht nur die Blumenfamilie, sondern wir haben Kaikai und Kiki. Und das ist so ein Pärchen von zwei ganz süßen kleinen Figuren. Sehen auf den ersten Blick wie ein Pärchen aus und sind es auch. Aber sie sind eben auch wieder nicht geschlechtlich zuzuordnen. Und in den Namen spiegelt sich das auch schon. Sowohl Kiki als auch Kaikai kann man in Japanisch nicht einem Geschlecht zuordnen. Das ist geschlechtsneutral. Was sie aber mit sich rumtragen, das sind so kleine, niedliche Figuren, aber die haben beide einen Stab und an der Spitze des Stabes sind jeweils Totenköpfe zu sehen. Und das ist eben schon auch erstmal irritierend, dass so niedliche kleine Kinderfiguren, die aus Kindercomic kommen, schon immer den Tod mit sich rumtragen. Das ist typisch für Murakami eigentlich, dass immer verschiedene Welten gleichzeitig mittransportiert werden.
Das stimmt und so ist es auch bei dem nächsten Werk, das heißt Blue Life Force und ist ein Werk und man guckt und man denkt und man staunt und dann erkennt man, es sind fast alles Totenschädel, auch wieder in diesem sehr verspielten Stil von Murakami.
Ja, es ist ein sehr großes Bild, das ist, weiß nicht, 3,20 Meter oder so hoch und 2,50 Meter breit, also ein Riesenwerk. Und wenn man direkt davor steht, taucht man eigentlich auch ein in dieses Bild. Und das sieht auf den ersten Blick genauso aus wie die Blumentapete, also ein All-Over von bunten Formen. Und man muss schon genau hinschauen, um dann plötzlich zu entdecken, das sind alles Totenköpfe. Und was bei der Tapete eben ein All-Over von Blumen ist, ist bei diesem Bild ein All-Over von Totenschädeln. Dahinter steht letztlich ein Kollektivtrauma, das in Japan omnipräsent ist und auf das Murakami eigentlich immer wieder auch zurückkommt. Das ist das gemeinsame Erlebnis der Atombombe, das in Japan eben so tief in der Kultur, in der Erinnerung dieser Nation verankert ist, ja, dass sich eigentlich jeder irgendwie auch damit beschäftigt. Und auch für Murakami hat es selber einen ganz persönlichen Hintergrund. In seiner Geburtsstadt, wo er auch aufgewachsen ist, sollte eigentlich die erste Atombombe abgeworfen werden und ist dann aufgrund schlechten Wetters dann eben nicht dort abgeworfen worden, sodass er selber eigentlich das Glück gehabt hat, das zu überleben, sonst wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen. Aber es muss gar nicht so persönlich sein. In Japan hat jeder eine Beziehung dazu oder da ist es so präsent, dass man überhaupt nicht dran vorbeikommt.
Das liegt dann aber eng bei Ihnen beieinander, diese Lebensfreude einerseits und auf der anderen Seite aber auch die Beschäftigung mit dem Tod und die Umsetzung in so ein Bild.
Auf alle Fälle. Und das ist eben immer das Interessante, dass das für ihn zusammengehört. Aber das gilt eben genauso für Niki de Saint Phalle. Also deswegen haben wir auch die beiden zusammengebracht. Niki haben vielleicht auch ganz viele nur mit den bunten Nanas in Verbindung gebracht. Die sehen auch so wahnsinnig lebensbejahend und lebensfroh aus. Aber die haben als Hintergrund tatsächlich die Erfahrung eines sexuellen Missbrauchs durch ihren Vater. Als Elfjährige wurde Niki von ihrem Vater missbraucht. Und es ist Nikis Antwort oder Bewältigungsstrategie in ihrer Kunst eben, dass sie dieser männlichen Aggressionserfahrung eine ganz starke Frauenfigur entgegensetzt. Diese Nanas sind deshalb so physisch präsent, physisch so stark, weil sie eben sich nicht durch die Angst und durch das Trauma klein machen lassen will, sondern sie sagt, die Frauen sind stark, lebensbejahend und sie lässt dieser männlichen Angst- und Aggressionsstrategie keine Chance. Die Frauen sind stärker und sie sind diejenigen, die Leben spenden, die gebären, die Kinder hervorbringen. Also sie gibt die ganze Power eigentlich in die Figur der Frau und das ist eben die Nana. Und man sieht es in vielen anderen Figuren bei Niki eben auch, dass der Tod auch immer mit präsent ist. Wir haben andere Arbeiten, zum Beispiel einen Lebensbaum von ihr, und der ist auf der einen Seite bunt und auf der anderen Seite ist er schwarz-weiß und sie schreibt da immer Begriffe drauf und das sind immer so Gegensatzwelten. Also in der Todeszone ist dann eben Rassismus, Angst, Krankheit, Tragödie und so weiter und auf der Lebensseite ist eben Liebe, Freude, Lebenslust und so weiter.
Sie haben das in der Ausstellung auch in, sagt man, Ausstellungsdesign oder in der Dramaturgie der Ausstellung umgesetzt mit verschiedenen Räumen. Ich finde, dass also man hat da nicht so einen Themenraum, obwohl es ja doch ein Thema ist, sondern man kommt da zum Beispiel in den Raum Liebe und denkt sich, ja, so ist Liebe, aber auch so zum Beispiel lustig oder so frivol oder so überzeichnet ist die Liebe, wie zum Beispiel bei dem Werk von Murakami, Mr. Big Mushroom. Ich habe ja herzlich gelacht.
Ja, also das ist sicher eine Ebene. Also der Mr. Big Mushroom ist ein männliches Geschlecht, ein Phallus, ziemlich groß, würde mal schätzen so 2,50 hoch vielleicht. Und kommt golden daher. Also ist jetzt kein reines Gold, sondern ist eher Bronze bemalt oder Messing. Aber sieht eben Gold aus, sehr kostbar und wie so ein Luxus-Dildo. Auch der hat wieder oben an der Spitze ein Emoji drin. Also so eine Animation, könnte man sagen. Also nimmt quasi eine Emotion an, aber wird auch gleichzeitig digital markiert. Aber wichtig ist bei dieser Arbeit auch der Titel. Das eben heißt Mr. Big Mushroom. Wir lachen da vielleicht drüber, aber in Japan ist der Mushroom einfach der Atompilz. Also jeder weiß das sofort. Und wenn man das weiß und sich diese Figur nochmal anschaut, dann ist der untere Teil weniger der männlichen Physiognomie nachempfunden, also die Hoden sind dort wirklich wie der erste Ring nach der Atombombenexplosion, wenn er gerade aufsteigt und noch nicht so ein Riesenpilz geworden ist, also in der ersten Phase, genauso sieht es aus und nach vorne ist auch noch so ein Strahlenkranz eingraviert. Und dann versteht man diese Skulptur nochmal ganz anders, weil Murakami quasi die männliche Sexualität in das Assoziationsfeld der größt denkbaren Aggression der Menschheitsgeschichte stellt. Da stirbt einem quasi das Lachen im Hals, wenn man vorher drüber geschmunzelt hat und dann plötzlich merkt man das, dann kippt es und es ist eben überhaupt nicht mehr lustig.
So ging mir das auch. Wissen Sie, wie das Werk in Japan angekommen ist?
Ich weiß es nicht. Es wurde meines Erachtens oder meines Wissens nach erst ein einziges Mal gezeigt, nämlich in New York in der Gagosian Gallery. Also ich weiß nicht, ob er das in Japan überhaupt schon mal gezeigt hat. Also wir hatten es irgendwo mal in der Abbildung gesehen und wir zeigen auch das direkt im Dialog mit einem riesen Phallus von Nikki, der auch auf den ersten Blick ganz lustig ist, weil das ist, der ist noch größer, der Phallus, der ist vielleicht 3 Meter hoch und besteht aus Spiegelmosaikstücken. Und auf den ersten Blick ist der so sehr glossy, also der spiegelt das Licht eben und wirkt wie so ein funkelnder Brillant von Weiben. Kann man jetzt erstmal so ein bisschen lustig sehen, also ein riesengroßer Phallus, der irgendwie wie ein Leuchtturm vor sich hin leuchtet. So ein bisschen Ironie von Nikki auf die Männer, die vielleicht da einen Stolz entwickeln. Wenn man genauer hinschaut und sich dieser Skulptur nähert und versucht, sich in den Spiegelversatzstücken da zu sehen, dann wird man komplett zerlegt und fragmentiert. Und dann kippt eben auch die Aussage. Und die Aussage ist dann einfach so zu lesen, dass die männliche Sexualität des Gegenüber zerlegt, fragmentiert und nicht in seiner Einheit bläst. Also eigentlich eine relativ ähnliche Aussage, vielleicht bei Murakami noch krasser, aber beide eigentlich in eine ähnliche Richtung zielend.
Das habe ich verstanden, auch dass Sie die beiden dort nebeneinander gestellt haben, aber hat das für Sie was auch mit dem Thema Liebe zu tun?
Ja, auf alle Fälle. Also die Dramaturgie der Ausstellung ist so angelegt, dass wir mit im ersten Raum mit dem Thema Liebe anfangen, da aber eher romantisch gefasst. Der ist in einem kitschigen Rosa gehalten und so ein bisschen overdone. Also das soll wirklich so ein bisschen überpointiert sein. Dann kommt ein Raum, wo es um die Schießbilder von Nikki geht. Da kommt die Aggression dazu. Dann kommt ein Raum, der trägt den Titel Monster. Und hinter den Monstern verbergen sich eigentlich Ängste und Traumatisierung, die von den KünstlerInnen quasi in das Bild von Monstern gekleidet werden. Und dann kommt das Thema Liebe nochmal, aber jetzt als Sexualität gespielt. Und da haben wir den Raum auch in ein sehr aggressives Orange getaucht. Also, und das Thema Liebe ist eben jetzt gar nicht mehr kitschig, sondern wird jetzt plötzlich angereichert um Aggression, Angst, Traumatisierung. Im Thema Sexualität auf eine ganz andere Art und Weise gespielt und da wird's dann eben auch aggressiv, übermächtig und ja, aber auch im Fall von Kusama zum Beispiel dann absolut obsessiv. Und wir haben da noch eine zweite Skulptur, eine Großskulptur eben von Murakami gezeigt. 3-Meter-Girl heißt es, das 3-Meter-Girl. Und das ist vielleicht für viele Besucherin erstmal so ein kleiner Schock, wenn man es sieht. Das ist nämlich eine tatsächlich 3 Meter hohe Figur, die eine Fusion zwischen einem kleinen Kind zeigt, das einem Manga, also einem japanischen Kindercomic entsprungen ist, mit so typischen großen Augen und zeigt den Finger gerade so auf den Mund, wie ein Kind, das irgendwie staunt oder so. Wirklich genau so, wie es in so einem Kindercomic gespielt wird. Gleichzeitig ist aber eine Figur, die eine westliche Porno-Ikonografie verkörpert, nämlich die trägt rot lackierte High Heels, Netzstrümpfe und hat so absolute Monsterbrüste, also so Triple XXL-Brüste, also halt total überzogen, überzeichnet und ist in einer übersexualisierten Pose auch dargestellt, sodass man quasi Kindercomic und Porno zusammenbringt, also zwei absolut gegensätzliche Welten, beide aber ja von einem kommerziellen Antrieb eigentlich gesteuert sind, weil beide eigentlich dazu da sind, um Geld damit zu machen. Und das Ganze wird dann nochmal in der Darstellungsweise der japanischen Holzschnittkunst eigentlich weitergeführt. Also dieses Mädel hat so einen Haarkranz mit so ganz stilisierten Locken, die eben fast wie die Wellen von Hokusai aussehen, also ganz stilisiert. Und da triggert Murakami eigentlich nochmal eine Besonderheit der japanischen Kunst an. Also in dieser japanischen Holzschnitt-Tradition ist Pornografie eben in der Hochkunst dabei. Also da gibt es ganz explizite erotische Szenen, die dort nicht etwa in der Schnuddelecke landen, sondern das ist Hochkunst, die im Museum hängt. Und das alles bringt er eben zusammen in dieser Skulptur und zeigt eben den Zusammenhang von Kunst, von Kommerz, von Pornografie und Kinder, die so unschuldig sind. Also alles packt er zusammen in einen und macht da quasi eine Art Gesamtkunstwerk draus.
Aber dass sie sich das getraut haben, diese Figur von Murakami in eine Ausstellung von zwei starken Künstlerinnen zu stellen, das finde ich schon sehr gewagt.
Ich finde es gar nicht mal so gewagt, sondern es ist einfach gute Kunst. Also Kunst versucht ja eigentlich immer, gesellschaftliche Verhältnisse zu spiegeln. Und was Murakami eben zeigt, ist, dass ja Kunst genauso kommerziell funktioniert wie eben andere Felder und dass es quasi eine Industrie ist, Kindercomics zu machen, die auf ganz bestimmte Triggerpunkte setzt, große Augen und so weiter. Und wie die Pornografie eben auch, da müssen es eben große Brüste sein. Und er bringt das alles eben zusammen, um zu zeigen, wie eine kommerzielle Nutzung von bestimmten ikonografischen Mustern funktioniert.
Und wie auch Geschlechterbilder funktionieren heutzutage.
Und wie Geschlechterbilder funktionieren, genau. Das sind alles Konstruktionen und er zeigt es eben so überpointiert. Also das ist jetzt kein Realismus oder so. Deswegen finde ich es auch nicht so schwierig für BesucherInnen. Also jeder sieht sofort, dass das eben wie ein Comic übersteigert ist. Und das ist kein realistisches Abbild. Solche Brüste gibt es einfach nicht. Und umso einfacher ist es wirklich, das als Bild zu lesen, das für etwas steht.
Vielen Dank, Herr Dr. Spieler. Ich möchte Ihnen die Ausstellung im Sprengel Museum Hannover ans Herz legen, Love You for Infinity. Die gibt es noch bis zum 14. Februar 2026 und den Katalog will ich Ihnen auch noch ans Herz legen. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.